Danke zum Predigtext heute. Als ich gehört habe, dass ich bei der Taufe predige und dass wir bei der Taufe heute die Predigt etwas kürzer machen, weil wir 8 Täuflinge haben, fing ich an, Gott zu bitten, schenk uns einen Text, eine Geschichte aus der Bibel, die wir als Beispiel nehmen können, dass wir anhand dieser Geschichte Taufe verstehen. Weil ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich schwer, über Taufe zu predigen, weil das schnell so ein abstraktes, dogmatisches Konzept ist. Und in den nächsten Tagen habe ich dafür gebetet und ich weiß noch, einmal saß ich in meinem Sessel im Büro, da hatte ich mit für mich großer Klarheit einen Bibeltext bekommen. Der hat aber erstmal gar nichts mit Taufe zu tun. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, oh Gott, das ist aber schwer jetzt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, doch, dieser Text kann uns einiges sagen über Taufe und dabei helfen, das zu verstehen. Und wir versuchen gleich an 3 Punkten anhand von diesem Text zu verstehen, was diese 8 heute erleben werden.
Und dieser Text steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen, ansonsten oben am Bildschirm. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet.
In der Geschichte sind Jesus und seine Jünger, diese Gruppe, unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Und unterwegs begegnen ihnen 10 Aussätzige. Aussätzige waren Menschen, die eine Krankheit hatten, einen Aussatz hatten, der oft unheilbar war und oft tödlich verlief und zum Beispiel Lepra sein konnte. Und ab dem Tag, wenn du so einen Aussatz an dir festgestellt hast, hat sich dein Leben und das Leben deiner Familie verändert. Aussatz zu haben bedeutet, du musstest dein Haus verlassen. Du konntest nicht mehr bei deinen Kindern sein, bei deinem Partner sein. Du musstest das Dorf oder die Stadt verlassen, warst auf einmal obdachlos. Konntest, wenn du zu Hause eine Werkstatt hattest oder auf einer Baustelle gearbeitet hast, konntest nicht mehr einfach mitarbeiten. Du hast deinen Job verloren, obdachlos, ohne Arbeit. Deine Familie musste dich versorgen und hatte gleichzeitig zum Teil kein Einkommen mehr. Für diese Aussätzigen, allein dass dort steht, sie waren aussätzig, können wir uns vorstellen, dass da 10 schmerzhafte Geschichten stehen. Dass dort 10 Menschen sind, die durch eine tiefe Not gehen. Und die Menschen um ihn herum, für sie war es oft so, okay, das passiert dir nicht einfach so. Irgendwas hast du doch in deinem Leben falsch gemacht. Irgendeine Schuld ist in deinem Leben, dass Gott dich so strafen muss. Du tust zwar immer ganz nett, ich dachte auch, du bist so ein ganz Netter, aber irgendwas in deinem Leben scheint ja mächtig schief zu laufen, dass Gott dich so straft. Das heißt, für diese 10 gab es auch noch ein theologisches Problem. Sie mussten ihre Beziehung zu Gott, ihren Glauben neu sortieren. Sie waren ausgegrenzt auch aus dem religiösen Leben. Und ganz sicher haben diese 10 alles probiert, um heil zu werden. Und mussten sich eingestehen, meine Kraft, mein Geld, mein Vermögen reicht nicht, um mich zu heilen. Und so dürfen wir das verstehen, wenn dort steht, sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Dann war das ein Ruf von Herzen: Hab Erbarmen mit uns, sieh uns, Jesus. Und diese kleine Hoffnung, vielleicht kannst du uns helfen. Ich möchte diese 10 und ihren Aussatz am Körper, der sie religiös unrein gemacht hat, mal vergleichen mit etwas in uns drin, mit einem Aussatz an den Herzen. Ein erster Punkt ist, der Aussatz des Herzens, die Krankheit zum Tode. Es gibt eine Seite an uns drin, die wie eine Krankheit ist, wie etwas, was sich ausbreiten kann in uns und die gar nicht leicht zu kontrollieren oder zu heilen ist. Jesus selber deutet das so ein Stück weit an, dass es ein größeres Problem gibt als den Aussatz. Er sagt, am Ende, wenn 10 gesund geworden sind und einer zurückkehrt, dein Glaube hat dich gerettet. 10 sind gesund geworden, einer wurde gerettet. Einer hat noch eine andere Art von Rettung erlebt. Und um diese eine Sache soll es gehen. Die Bibel nennt das, diesen Moder, diesen Aussatz des Herzens, Sünde. Und Sünde kann ich mir vorstellen, dass das, gerade wenn du heute vielleicht auch Gast hier in der Kirche bist, ein schwieriger Begriff ist. Ein sehr besetzter Begriff für dich ist. Aber wir dürfen wissen, dass in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte es immer ein Verständnis und Worte dafür gab, das Gefühl, dass so wie ich bin, ich mich nicht einfach dem Heiligen nähern kann. Das Gefühl, dass wir Menschen miteinander teilen, ich will jemand anders sein. Wenn ich in Bezug auf Gott denke, ich sollte jemand anders sein. Es gibt etwas in mir drin, was mich kaputt macht, was ich loswerden will, was mich immer dazu wieder bringt, etwas zu tun, was ich eigentlich hasse. Und auch wenn wir im säkularen Westen viele an den Atheismus glauben, haben wir es doch dieses Gefühl nicht los, sind wir dieses Gefühl nicht losgeworden. Auch heute noch haben die Menschen dieses Gefühl tief im Herzen, ich sollte anders sein, ich will anders sein und deswegen gibt es so viele Ratgeber, deswegen gibt es so viele Selbstoptimierungsbücher, Coaches, Mentoren, spirituelle Lehrer, weil wir immer noch uns selbst mittragen und einen Teil von uns tragen, von dem wir merken, der ist wie eine Krankheit, unsichtbar, aber wir sehen die Symptome darin, dass er uns kaputt macht, Beziehungen kaputt macht. Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, hat es mal die Krankheit zum Tode genannt. Und er meint damit nicht, dass ich mal etwas Schlechtes tue und bestimmten moralischen Ansprüchen nicht genüge. Er meint damit nicht eine schlechte Angewohnheit, sondern tiefer noch, guckt er, und sagt, dieses Phänomen, diese Krankheit zum Tode ist, dass in mir drin ein Teil von mir, wenn ich ehrlich bin, diese schlechte Angewohnheit genießt. Dass ein Teil von mir dieses Schlechte will. Und dass ich es mit meiner Kraft, ich mich nicht heilen kann. Ich nicht einfach sagen kann, okay, ab jetzt mache ich diese Angewohnheit nicht mehr. So wie man vielleicht im Bild gesprochen versucht, einen Krebs rauszuschneiden, so muss man sich hier eingestehen, hey, meine ganze Seele, mein Inneres ist schon völlig zerfressen, ist schon völlig durchsetzt. Es reicht nicht, mir eine Angewohnheit abzutrainieren. Es ist so tief in mir drin. Ein Dichter, der das mal gut ausgedrückt hat, den ich weniger lese und gern eigentlich höre, James Hetfield, hat es mal so ausgedrückt. Er sagt, wir sind auf Englisch hardwired to self-destruct, auf Selbstzerstörung programmiert. Oder hardwired meint programmiert, verdrahtet auf Selbstzerstörung. Er ist, man kennt ihn wahrscheinlich eher durch seine Musikergruppe Metallica. Die haben einmal ein Album gemacht, das heißt, das ganze Album befasst sich mit diesem Konzept, dass der Mensch hardwired to self-destruct ist. Eine Erfahrung, die nicht jetzt in den letzten Jahren erst gekommen ist, sondern schon Paulus beschreibt es in Römer 7. Und da sagt er dann, ich tue immer wieder das, was ich hasse, was ich nicht tun will. Und dann kommt er am Ende zu Vers 24 und sagt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tode verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Man könnte sagen, Metallica hat so eine Art Konzeptalbum für Römer 7 geschrieben. Aber Paulus endet nicht bei diesem Vers, sondern der nächste Vers deutet an, geht diesen Sprung in den Glauben. In Vers 25 sagt Paulus dann doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt eine Hilfe. Wie sieht diese Hilfe aus und was können wir von den 10 Aussätzigen lernen? Wie geht Jesus mit dem Aussatz unseres Herzens um? Das zweite ist der Schritt in den Glauben. Wenn man an die Schwere der Diagnose denkt, das Leid, was diese 10 hatten, dann erwartet man, dass die Hilfe ebenso schwer ist, ebenso gewichtig ist, dass die Heilung ebenso vielleicht spektakulär ist, so offensichtlich ist. Wie sieht die Heilung aus, die Jesus vorschlägt? Jesus sagt einfach, geht los, Zeigt euch den Priestern, die in Jerusalem waren. Das ist sehr unspektakulär. Damals konnte man als Aussätziger nicht einfach sagen, hey, ich fühle mich schon wieder ganz gut, wirklich, ich kann wieder nach Hause. Sondern du musstest dich irgendwie einer unabhängigen Partei zeigen. Das waren die Priester damals und die konnten sagen, jo, dir geht's wieder gut, du darfst wieder nach Hause. Und Jesus sagt, geht, zeigt euch den. Also, ihr könnt zeigen, dass ihr gesund seid. Tut so, als ob ihr schon gesund seid. Wie war das für die 10? Stellt euch das vor, die sind dort, sehen sich, fühlen sich und Jesus sagt, ihr könnt euch zeigen, ihr seid gesund. Hä? Wie? Wie soll das gehen? Das macht keinen Sinn. Ich habe keine Lust, also wenn ich einer von diesen 10 wäre und wir abstimmen würden, wäre mein Votum so, lass mal nicht gehen. Ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Und dann sagt er mir, Alter, was macht ihr denn hier raus mit euch? Ich habe keine Lust, schon wieder ausgestoßen zu werden. Jemand anders sagt vielleicht, aber implizit hängt ja schon drin, dass wir unterwegs gesund werden könnten. Aber es macht doch keinen Sinn. Das ist doch, ich erwarte irgendwie was anderes. In Filmen oder in Heldengeschichten passiert dann immer was Großes, irgendein Licht oder irgendwie ein Zauberspruch oder so. Bei Jesus ist es so unauffällig. An anderen Stellen hat er den Kranken die Hände aufgelegt, aber auch hier. Er geht gar nicht ins Gespräch, er fragt nicht nach ihrer Geschichte, er legt ihnen nicht die Hände auf, er sagt von fern, er geht. Zeigt euch den Priestern. Da gibt's jetzt nicht einen Geheimweg, der so ein bisschen verzaubert ist. Und wenn ihr auf jeden zweiten Stein trittet, dann kommt diese Energie in euch rein und ihr werdet geheilt. Da gibt's keine Menge an Geld, die sie spenden sollen, damit Jesus seine Kraft entwickelt. Da gibt's kein Ritual, kein Gebet, da gibt's nichts. Kein Grund, der sichtbar ist, diesen Weg zu gehen, außer auf seinen Worten, außer das Vertrauen, außer den Glauben. Den Glauben, dass Jesus vielleicht doch mehr ist. Nicht ein religiöser Meister, nicht ein Schamane, der die positiven Energien der Heilung lenken kann, kein esoterischer Lehrer, der den geheimen Weg dann doch kennt. Sie waren diesen Weg sicher schon viele Male gegangen nach Jerusalem, in ihrem Leben vor dem Aussatz. Aber es gibt die Möglichkeit, dass Jesus doch mehr ist. Dass er der ist, der er sagt, der er ist. Gottes Sohn. Das ewige Wort. Der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Der ewig Heilige, Gerechte, Liebevolle. Der, der das Licht ist, das in die Welt kommen sollte. Der Schöpfer des Universums. Er ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist der Erschaffer, der Schöpfer der Menschen. Der so die Demut hat, dass er so unscheinbar auf diese Welt kommt. Er ist derjenige, der jeden Stern gemacht hat und beim Namen nennt. Er ist derjenige, der das kleine Schöne erschafft, so ein Schmetterling, und der gleichzeitig etwas Gewaltiges wie die Alpen oder das Uralgebirge, die Tiefen des Meeres, der so etwas schaffen kann. Wenn er der ist, dann ist es für ihn kein Problem, auch diese 10 zu heilen. Wenn er der ist, dann braucht er aber nichts von den 10. Dann braucht er kein Geld, dann braucht er kein Ritual, dann braucht er nichts. Aber dann sucht er den Glauben in ihren Herzen. Jesus sagt im Prinzip, ich helfe euch gerne, aber zeigt mir, dass ihr mir vertraut. Was bedeutet das für die Taufe? Wenn das Neue Testament von der Taufe spricht, dann gebraucht es eine Bildsprache von Leben, Tod, Auferweckung. Etwas passiert in diesem Wasser und da ist kein verzaubertes Wasser, kein Trick und da wird nichts Spektakuläres passieren und wir geben uns auch Mühe, das nicht irgendwie spektakulärer zu machen, als es ist, weil es nicht darum geht, was vor Augen ist. Aber etwas passiert in diesem Wasser, so wie ihr hinabsteigt in das Becken, ist Jesus hinabgestiegen auf diese Welt. So wie ihr untergetaucht werdet, geht Jesus tief runter in den Tod. Und so wie er wieder aufgerichtet wird, so wurde Jesus aufgerichtet zu neuem Leben. Und so wie ihr verändert dort rauskommt, so hat Jesus ein neues Leben gelebt nach seiner Auferstehung. Es ist nicht spektakulär, aber in der Taufe wird etwas von dir genommen. Der Aussatz der Seele geht auf Jesus über und stirbt mit ihm am Kreuz und Jesu Reinheit wird dir zugesprochen. Es gibt keinen Grund, das zu glauben, außer Jesus hat wirklich diese Macht, das zu tun. Und er ist der, der er gesagt hat, der er ist. Und dann heißt es später in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist, als ob dieser Aussatz des Herzens gereinigt wird, etwas rein wird. Und dann in Jesaja 1, Vers 18, so kommt, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot wie Purpur ist, soll sie doch wie Wolle werden. In der Taufe wird etwas von dir genommen. In diesem so unscheinbaren Weg in das Wasser wird etwas von dir genommen und etwas wird rein. Und das Dritte ist, es fängt ein neues Leben an. In dieser Geschichte gehen die Neun weiter und einer erlebt die Heilung und kehrt um. Und dann heißt es, er pries Gott mit lauter Stimme. Und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er preist Gott und zu wessen Füßen kniet er sich nieder? Zu Jesu Füßen. Wer wird hier geehrt? Wer wird gepriesen? Und Jesus sagt nicht, nein, steh auf, steh auf, steh auf. Sondern Jesus sagt später, ist es dem keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Indem er anbetet und indem er Gott preist und zu Jesu Füßen kniet, sagt Jesus nicht, nein, 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 ich bin der Falsche, sondern Jesus sagt, ja, ist dem keinem anderen eingefallen, Gott die Ehre zu geben? Und hier sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Und für Jesus ist die Rettung nicht körperlich gesund zu werden, sondern zu erkennen, wer er ist, auch wenn es vor Augen so unscheinbar ist. Manchmal denkt man ja, wenn ich dort gewesen wäre, dann könnte ich auch glauben, hätte ich es gesehen. Aber für die Menschen war es nicht leichter, wenn du ihn siehst und er so unscheinbar ist und dann tiefer zu gucken. Es sind so wenig Menschen, die wirklich eine Lösung für dieses Problem, für den Aussatz des Herzens suchen. Der Mensch ist beschäftigt durch alle Generationen hinweg. Er ist hektisch, er sucht nach Lösung und Heilung für alle möglichen Probleme. Aber dieses eine, wo Jesus sagt, davon möchte ich dich retten, davon will ich dich reinigen, von dem Aussatz des Herzens, der Krankheit zum echten Tod, danach fragen so wenige. Und diese Neun gehen weiter und tun sie es nicht auch richtig? Sollten sie nicht gehorsam sein? Sie finden ihr Glück im Gehorsam. Sie finden ihr Glück in dieser Reinigung und brauchen Jesus eigentlich nicht. Aber dieser eine hat erkannt, wer Jesus ist. Er kehrt zurück und er kniet nieder vor Jesus. Und ich glaube, genau so war es gedacht. Ganz am Anfang, im ersten Vers dieser Geschichte heißt es, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und er sagt zu den, zeigt euch den Priestern, die waren in Jerusalem. Und als sie dann gesund geworden sind, hätten sie sich der Gemeinschaft mit Jesus anschließen können. Dieser eine hat erkannt, wer Jesus ist, kehrt zurück zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und ich glaube nicht, dass es danach so aussah, dass er so 50 Meter vor Jesus und seiner Gruppe gelaufen ist. So ein bisschen awkward, einfach so, man ist so in Hörreichweite, aber... Sondern natürlich, nachdem er erkannt hat, wer Jesus ist, niedergefallen ist, ist er ein Teil von dieser Gemeinschaft geworden, hat sich angeschlossen diesem Weg nach Jerusalem. Nachdem der Aussatz von ihm genommen wurde, durfte er sich Jesus nähern. Und davon macht er Gebrauch. Das, was von dir genommen wird, ist nicht das Ziel, sondern die Beziehung zu diesem liebevollen Jesus. Das ist das Ziel. Da ist etwas von dir genommen worden und du kannst Teil einer Gemeinschaft werden. Dich Jesus anschließen. Jesus fragt, wo sind die anderen Neun? Habe ich nicht so vielen Menschen etwas Gutes getan? Wo sind die, die erkennen, wer ich bin? Vielleicht ist das eine Frage für dich heute. Weißt du, wer Jesus ist? Hast du erkannt, wer Jesus ist? Wenn Menschen von ihm erzählen, wir sagen ja, sie sind Zeuge von etwas, wie als ob sie etwas gesehen hätten. Die drei Zeugnisse, die wir gerade gehört haben. Sie geben Zeugnis davon, wer Jesus ist. Und es soll uns eine Hilfe sein, ihn, der jetzt unsichtbar ist, mehr zu sehen in unserem Leben. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich weiß, wer Jesus ist. Und du bist dieser Gemeinschaft angeschlossen. Dann darfst du Jesus nachfolgen und neues Leben von ihm lernen. Und dann verliere nicht diesen Teil aus deinem Herzen, der weiß, wer Jesus ist und der anbetend und dankbar ihn preist und vor ihm niederkniet. In der Taufe feiern wir, dass er die Macht hat, diese Unreinheit, diesen Aussatz des Herzens von uns zu nehmen. Wir können uns selbst nicht heilen, aber er kann. In der Taufe feiern wir, dass etwas mit uns beerdigt wird, im Becken bleibt und ein neues Leben rauskommt. Und in der Taufe feiern wir, dass dieses neue Leben in den nächsten Jahren Gestalt gewinnen wird. Manche lächeln drüber und sagen, das ist nur Wasser. Aber wer tiefer sehen kann, erkennt, das ist nicht nur Wasser, sondern Gott sucht den Glauben in unserem Herzen. Und wenn er diesen Glauben sieht, dann setzt der Himmel und Erde in Bewegung, um eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen, der diesen Glauben hat. Amen.